die Bereitstellung der Datei gefördert durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstagsuni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation. Luther und die Folgen. Fünfter Vortrag, Professor Dr. Dorothea Wendeburg. Verspielte Einsicht, Martin Luther und die Juden.
Vielen Dank für diese freundlichen Worte. Ich hoffe, ich kann Ihnen entsprechen. Zitat: Das Judentum ist eine Pest, wie sie feindseliger und gehässiger gegenüber der Lehre Christi nichts zu finden ist. Darum müssen wir Frankreich glücklich preisen, das, anders als Deutschland, nicht mehr von Juden infiziert ist. Diese Sätze lesen wir bei, raten Sie mal, Erasmus von Rotterdam. Sie zeigen uns zweierlei: die Verbreitung der Judenfeindschaft quer durch alle weltanschaulichen und religiösen Gruppen, quer auch durch alle Milieus der frühen Neuzeit. Humanisten, Reformatoren, Reformationsgegner, Theologen, Philosophen, Juristen, Politiker. Erasmus-Sätze zeigen uns zugleich die ungleiche Verteilung der Juden in Europa. Nicht nur in Frankreich, das der Humanist deshalb glücklich preist, gab es um 1500 keine Juden mehr. Auch in England waren sie seit über 200 Jahren vertrieben. Spanien und Portugal hatten sich ihrer Juden gegen Ende des 15. Jahrhunderts entledigt. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hingegen sah es zu Erasmus Bedauern anders aus. Hier lebten Juden. Allerdings nicht überall. Die dezentrale Struktur des Reiches, die seine politische Landkarte zu einem Fleckenteppich weitgehend selbstständiger Territorien und Reichsstädte machte, wirkte sich auch auf die Verbreitung der Juden aus. Etliche Reichsterritorien hatten die Juden vertrieben. Unter den Reichsstädten hatten sogar die meisten ihre Juden verjagt. In anderen Gebieten und einigen Städten dagegen gab es jüdische Gemeinden. Hier und dort durften Juden zwar nicht innerhalb der Stadtmauern wohnen, aber auf dem Land siedeln und tagsüber hereinkommen, um Handel zu treiben. Die Lage konnte sich auch von einem Tag zum anderen ändern. Heute vertrieb man die Juden, morgen ließ man sie wieder zu, wofür im einen wie im anderen Fall meist wirtschaftliche Gründe maßgeblich waren. Kaum etwas beschäftigte die Anführer der deutschen Juden so sehr wie das Bemühen um Siedlungs- und Durchzugsrechte. So befremdet, ja empört wir vielleicht fragen, wie solches Verhalten der damaligen Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Juden möglich war. In der Perspektive jener Zeit stellte sich die Frage umgekehrt. Wie war es überhaupt möglich, dass Juden in christlichen Ländern leben durften? Hegten die Zeitgenossen doch eigentlich die feste Überzeugung, dass es in einem christlichen Staat nur den rechten Glauben geben dürfe? Ketzer aller Art bekamen das blutig zu spüren. Kaum regte sich eine heretische Abweichung, schlug das Ketzerrecht zu, drohte der Feuertod. Die Frage nach dem Existenzrecht von Menschen falschen Glaubens in christlichen Gebieten war alt. Seit das Christentum im alten Imperium Romanum die Oberhand gewann und schließlich Staatsreligion wurde, setzte sich mehr und mehr die Ansicht durch, dass nun auch das Reichsganze christlich, und zwar rechtgläubig christlich zu sein habe und dass der Kaiser verantwortlich sei, auch mit seinen Mitteln, also mit Machtmitteln, dafür zu sorgen. Bereits Kaiser Konstantin, also 4. Jahrhundert, der die Hinwendung des Römischen Reiches zum Christentum einleitete, griff in die innerkirchlichen Kämpfe um die rechte Lehre ein. Bereits Ende des 4. Jahrhunderts wurden Abweichungen vom rechten Glauben durch Staatsgesetz verboten. Bald darauf wurde jede Form des Heidentums untersagt. Musste man also nicht auch gegen die Juden vorgehen? Waren sie nicht jedenfalls noch schlimmer als die Ketzer, da sie den christlichen Glauben nicht nur falsch lehrten und lebten, sondern überhaupt ablehnten? vielen, vielen Fragen war es auch an diesem Punkt der Kirchenvater Augustin, der die Weichen für die Zukunft stellte. In seinem großen Werk De Civitate Dei vom Gottesstaat schreibt der nordafrikanische Theologe, Zitat, die Juden, die Jesus dem Tod überliefert haben und nicht an ihn glauben wollten, dienen uns doch durch ihre Schriften zum Zeugnis, dass wir Christen die Weissagungen über Christus nicht erfunden haben. Gott hat also der Kirche in ihren Feinden, den Juden, die Gnade seines Erbarmens erwiesen. Deshalb hat er sie nicht vernichtet und geboten, sie nicht zu vernichten. Ja, mehr noch, deshalb hat er auch befohlen, sie über die ganze Welt zu zerstreuen. Zitat, denn wären sie mit ihrem Schriftzeugnis nur in ihrem eigenen Land und nicht überall anzutreffen, so könnte die Kirche, die überall ist, sie nicht bei allen Völkern als Zeugen für die Weissagung zur Verfügung haben, die über Christus vorausgeschickt worden sind. Zitat Ende. Ich habe Augustin hier so ausgiebig angeführt, weil seine Argumente weit über das folgende Jahrtausend hinaus die vorherrschende Begründung dafür abgaben, dass Juden anders als Ketzer unter Christen leben durften. Es ist eine Begründung, die zwei Voraussetzungen macht. Zum einen geht sie selbstverständlich davon aus, dass die Juden als Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, religiös im Irrtum sind und das Heil verspielt haben. Es sei denn, sie bekehren sich zu Christus, womit sie aufhören, Juden zu sein. Die Definition des Jude- oder Nicht-Jude-Seins ist also rein religiös, nicht rassisch. Zum anderen setzt Augustin voraus, dass die Heilige Schrift der Juden, das Alte Testament, in ihren Weissagungen Jesus Christus bereits eindeutig bezeugt, dass deren Leser also, wenn sie denkfähig und gutwillig sind, Christus auch darin erkennen können. Darum ist die jüdische Zurückweisung Christi ganz unverständlich und kann nur als Ausdruck von Starrsinn betrachtet werden. Indem sie an dem bereits Christus bezeugenden Alten Testament festhalten, legen die Juden also wider Willen, damit umso objektiver, Zeugnis für den ab, den sie ablehnen. Ihrer doppelgesichtigen Rolle gegenüber dem Christentum entspricht die Reaktion Gottes auf ihr Verhalten. Für ihren Starrsinn hat Gott sie mit der Zerstreuung über die ganze Welt bestraft. Zugleich aber hat er mit dieser Zerstreuung einen guten Zweck verbunden. Dadurch ist auch das Alte Testament überall auf der Welt präsent, kann die Kirche überall auf dieses Zeugnis verweisen, das ihr sogar von denen geleistet wird, die sie und ihre Verkündigung ablehnen. Aus alledem folgt, die Christen müssen den Juden als einziger Gruppe ohne den rechten Glauben, also auch im Unterschied zu den christlichen Ketzern, gestatten, unter ihnen zu leben. An dieser Generallinie hielt die lateinische Kirche fest. Das Papsttum und viele Bischöfe schärften sie einmal stärker, einmal schwächer ein. Doch grundsätzlich wurde sie mehrfach wiederholt. Ungetauft und das Bekenntnis zu Christus wie zur göttlichen Dreieinigkeit ablehnend, konnten Juden zwar nur Bürger zweiter Klasse mit äußerst eingeschränkten Rechten sein. Es war legitim, ihnen das Leben mit allerlei Einschränkungen bezüglich des Wohnortes, der Berufswahl, der Kleidung schwer zu machen und sie mit finanziellen Sonderlasten zu beladen. Doch existieren durften sie, und zwar als Juden existieren, mit ihrem eigenen Kultus, ihren Synagogen, Schulen und Friedhöfen. Auch die Kaiser bekräftigten ihr Lebensrecht. Sie nahmen die Juden als ihre sogenannten Kammerknechte unter besonderen Schutz, der freilich nicht selten auch mit besonderer finanzieller Ausbeutung verbunden war. Die päpstlichen und kaiserlichen Mahnungen waren umso notwendiger, als die Argumentation Augustins nicht überall geteilt und den Juden ihr Lebensrecht und der Christen je länger, desto stärker in Wort und Tat bestritten wurde. Der Vorwurf, dass die Juden Christus ablehnten und ihn sogar getötet, sich dabei als wahrhafte Gottesmörder erwiesen hätten, führte namentlich seit den Kreuzzügen immer wieder zu Pogromen. Im Spätmittelalter kamen neue Anklagen hinzu, die oft von Mönchspredigern verbreitet, Land auf Land ab fanatisierte Massen zu Mord und Totschlag anstachelten. Hostiendiebstahl zur Schändung des sakramentalen Leibes Christi, Ritualmord an christlichen Kindern zur Gewinnung von Blut für magische Praktiken, Brunnenvergiftung zur Auslösung des schwarzen Todes. Dazu immer wieder der Vorwurf des Wuchers, der finanziellen Übervorteilung von Christen. Gleichzeitig liefen die großen Vertreibungen in Westeuropa ab, von denen ich gesprochen habe, sowie die regionalen Vertreibungen im Heiligen Römischen Reich. Wenn es päpstlichen oder kaiserlichen Einspruch gab, drang der bestenfalls in Einzelfällen durch. Martin Luther war Bürger des Heiligen Römischen Reiches, in dem es Juden gab. Er wusste über ihre bedrückenden Lebensumstände Bescheid. Doch zu seinem persönlichen Lebensumfeld gehörten sie nicht. Die Orte seiner bewussten Kindheit und Jugend, Mansfeld, Magdeburg und Eisenach, waren Städte ohne Juden. Aus Erfurt, dem Ort seines Studiums, seiner Klosterzeit und seines ersten Jahres als Professor, waren Juden in der Mitte des 15. Jahrhunderts vertrieben worden. Dasselbe Schicksal hatten sie in Wittenberg erlitten, wo Luther die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte. Aus Kursachsen wurden sie seit dem 15. Jahrhundert überhaupt nach und nach verjagt. Ich werde darauf zurückkommen. Die einzige Stadt mit jüdischen Bewohnern, in der Luther sich längere Zeit aufhielt, war Eisleben. Auch das wird uns noch beschäftigen. Zur Begegnung mit Juden kam es nur einige wenige Male, vielleicht sogar nur ein einziges Mal, nämlich als Luther in Wittenberg Besuch von durchreisenden Juden erhielt. Das Judentum war für ihn zeitlebens eine zentrale theologische Größe. Als Ausleger der Heiligen Schrift, was er ja hauptberuflich war, hatte er am Schreibtisch, am Katheder und auf der Kanzel sozusagen tagtäglich mit ihnen zu tun. Doch zeitgenössische Juden aus Fleisch und Blut hat er kaum je, Juden in ihrer eigenen Lebenswelt hat er niemals gesehen. Umso erstaunlicher ist es, dass er in der Frühzeit der Reformation mit einem Paukenschlag zum Verhältnis von Christen und Juden Stellung nahm, der von den Zeitgenossen als geradezu revolutionär empfunden wurde. Mit der kleinen Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, verfasst im Frühjahr 1523. Es war die Aufbruchszeit der Reformation. Luther war seit einem Jahr wieder in Wittenberg, nachdem er, exkommuniziert und geächtet, 9 Monate versteckt auf der Wartburg verbracht hatte. Zusammen mit seinen Wittenberger Kollegen ging er an die Aufbauarbeit. Die evangelische Predigt hatte ungeheuren Erfolg, Land auf Land ab fielen ihr die Menschen in Massen zu. Was nun dringend geschehen musste, war die Umgestaltung des christlichen Lebens und der kirchlichen Strukturen nach evangelischen Grundsätzen. Das Fundament hatte Luther von der Wartburg mitgebracht, das ins Deutsche übersetzte Neue Testament. Jetzt waren die Konsequenzen der nun allgemein zugänglichen biblischen Botschaft auszuformulieren und umzusetzen. Im Jahr 1523 legte Luther Schlag auf Schlag eine Reihe grundlegender Schriften zur evangelischen Neuordnung der verschiedensten Lebensbereiche vor: Gemeindeaufbau, Gottesdienst, Diakonie, Politik. Das alles wurde neu durchdacht. Zu allem wurden Vorschläge für eine neue Praxis gemacht. Und mittendrin der Aufruf zu einer radikalen Erneuerung, auch im Verhältnis gegenüber den Juden. Zitat aus dieser Schrift. Sie haben mit den Juden gehandelt, als wären es Hunde und nicht Menschen. Wenn ich, Luther, ein Jude gewesen wäre, so wäre ich eher eine Sau geworden, denn ein Christ. Dabei sind die Juden von dem Geblüt Christi. Wir sind nur Schwäger und Fremdlinge. Sie sind Blutsverwandte, Väter und Brüder unseres Herrn. Wenn man sich also des Fleisches und Blutes rühmen sollte, dann gehören die Juden ja näher zu Christus als wir, wie auch Paulus im Römerbrief Kapitel 9 sagt. Auch hat Gott es mit der Tat bewiesen, denn solch große Ehre wie den Juden hat er niemals einem heidnischen Volk getan. Denn es ist nie ein Patriarch, ein Apostel, ein Prophet aus den Heiden erhoben worden. Und wenngleich das Evangelium aller Welt kundgetan ist, so hat Gott doch keinem anderen Volk die Heilige Schrift, das heißt das Gesetz und die Propheten, anbefohlen als den Juden. Doch wir behandeln sie nur mit Gewalt und gehen mit Lügengeschwätz um, werfen ihnen vor, dass sie Christenblut haben müssen, damit sie nicht stinken. Und wer weiß, was es sonst noch an närrischem Unsinn gibt, dass man sie geradezu für Hunde hält. Ebenso, dass man ihnen verbietet, unter uns zu arbeiten, Handel zu treiben und andere menschliche Gemeinschaft mit uns zu haben, womit man sie doch nur zum Wuchern treibt. Wie sollte sie das bessern? Zitat Ende. In der Tat ein Paukenschlag. Der Wittenberger gab die Schuld an allem, was zwischen Juden und Christen schlecht lief, den Christen. Er nannte todbringende Vorwürfe wie die Ritualmordanklage reine Lügenmärchen und führte jüdischen Wucher auf die Ausgrenzung vom normalen Wirtschaftsleben zurück, die die Juden von den Christen erfuhren. Er hob am Verhältnis der Juden zu Christus nicht hervor, dass sie ihn getötet hätten, sondern dass sie seine Blutsverwandten seien, dass Jesus Christus eben selbst ein geborener Jude sei, wie schon der Titel der Schrift programmatisch sagt. Und er forderte, dass verächtliche Schikanen und Gewalt gegen sie ebenso ein Ende haben müssten wie Berufsverbote und Segregation. Es müsse den Juden erlaubt sein, unter den Christen zu siedeln und normaler Arbeit nachzugehen, ja sogar, wie er in einer anderen gleichzeitigen Schrift schreibt, Christen zu heiraten, ohne zu konvertieren. Solcher Neuanfang im Verhalten der Christen zu den Juden folgt nach Luther aus der Reformation. Wie die reformatorische Neuentdeckung des Evangeliums auf allen möglichen innerkirchlichen Feldern grundlegenden Wandel gebracht hat, so soll es auch an dieser Stelle sein. Denn es ist die Papstkirche, die die Juden so unsäglich übel behandelt hat und noch behandelt. So wie sie das Evangelium verdunkelt hat, so auch die Konsequenzen, die sich daraus für das Handeln der Christen ergeben. Zitat: Unseren Narren, die Päpste, Bischöfe, scholastischen Theologen und Mönche, die groben Eselsköpfe, sind bisher so mit den Juden verfahren, dass wer ein guter Christ gewesen ist, wohl ein Jude hätte werden mögen. Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte gesehen, wie solche Tölpel und plumpen Gesellen den christlichen Glauben regieren, wäre ich eher eine Sau geworden, denn ein Christ. Damit aber ist es vorbei. Wo das Evangelium herrscht, da muss man nicht des Papstes Gesetz, sondern das Gesetz der christlichen Liebe an ihnen üben und sie freundlich behandeln. Luther ist überzeugt, dass solch ein verändertes Verhalten der Christen gegenüber den Juden auch eine andere Einstellung der Juden zum Christentum zur Folge haben wird. Zumindest einige von ihnen werden sich dem Evangelium, das sie nun erstmals richtig kennenlernen, zuwenden. Wie all seine Zeitgenossen geht der Reformator davon aus, dass das Heil auch für die Juden im Glauben an Jesus Christus liegt. Und ebenso teilt er mit der überlieferten und zeitgenössischen Theologie die Überzeugung, das von Christus bereits in der Heiligen Schrift der Juden selbst im Alten Testament die Rede sei. Die Juden müssten sich also gar keinem anderen Glauben zuwenden, sondern nur dem Glauben ihrer Väter, der Propheten und Patriarchen nahe treten, wie es ja die ebenfalls jüdischen Apostel auch getan hätten. Wenn man ihnen klar und geduldig darlege, was dort im Alten Testament stehe, dann, Zitat, möchten einige herbeikommen. Ja, wenn man sie einfach anständig und liebevoll behandle, mit ihnen ohne Unterdrückung und Ausgrenzung zusammenlebe, Zitat, sodass sie unsere christliche Lehre und Leben hören und sehen könnten, dann werde das solcher Art erfahrene wahre Christentum ganz von selbst ausstrahlen. Ist also, wie oft behauptet wird, ist Martin Luthers Plädoyer für einen anderen Umgang mit den Juden schlicht ein Wechsel der Missionsmethode, weil der bisherige Umgang mit ihnen sein Ziel, deren Christianisierung, nicht erreicht, ja geradewegs verhindert habe? In der Tat will Luther zeigen, wie man es richtig machen muss, wenn man Juden für den christlichen Glauben gewinnen will, im Gegensatz zur Papstkirche, die auch auf diesem Feld versagt und deshalb erfolglos bleiben muss. Doch erklärt dieses Motiv nicht alles. Auffällig ist nämlich, wie er den Erfolg beschreibt, den der richtige, wirklich christliche Umgang mit den Juden haben würde. Er tut es mit äußerster Zurückhaltung. Luthers bevorzugtes Wort in diesem Zusammenhang ist einige. Wenn die Christen anders mit den Juden sprächen und handelten, dann würden, Zitat, vielleicht einige der Juden zum Glauben gereizt, dann möchten wir vielleicht einige bekehren, möchten einige von ihnen herbeikommen. Die Erwartung eines großen, vielleicht auch propagandistisch auszuwertenden Erfolges sähe anders aus als dieses einige. Nein, es ist die Logik des nun wieder entdeckten Evangeliums, die überall, auch gegenüber den Juden, schlicht andere Worte und Taten fordert. Und wie dieses Evangelium nach dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, niemals leer zurückkommt, so wird es auch bei den Juden sein. Luther und die anderen Reformatoren machen in jenen Jahren die Erfahrung, welch ungeheures Echo die evangelische Botschaft hat, wie sie überall die Menschen in ihren Bann zieht, ohne obrigkeitlichen und kirchlichen Druck, schlicht mit innerer Überzeugungskraft. Er kann gar nicht umhin anzunehmen, dass sie auch bei Juden Widerhall finden wird. Ob bei vielen oder bei wenigen, das bleibt offen. Luther rechnet eher mit nur einigen. Und das Erstaunliche ist, diese Perspektive bekümmert ihn nicht. Dass es auch jetzt wohl nur einige Juden sein werden, ist zwar unverständlich, insofern ihnen der Glaube, der doch schon der ihrer alttestamentlichen Väter ist, in seiner nun unverständlich unverstellten Form eigentlich gar nicht einleuchten kann. Die kleine Zahl lässt sich folglich nur mit dem Beharren auf dem alten Starrsinn erklären. Doch Luther fügt hinzu, was liegt daran, es sei doch auch bei den Christen nicht anders. Solche, die gute Christen seien, mit Ernst Christen sein wollten, seien doch auch längst nicht alle Getauften. Der christliche Glaube ist für ihn kein Massenphänomen, keine volkskirchliche Größe, vielmehr sei, Zitat, ein Christ ein seltener Vogel, wie Luther 2 Jahre später schreiben wird. Wie sollte nicht auch ein Christ gewordener Jude eher selten sein? Es ist ein Ton des Optimismus und der Gelassenheit, der die Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, durchzieht. Die kleine Schrift schlug ein. Umgehend war sie ausverkauft, wurde mehrfach nachgedruckt, in deutscher wie in lateinischer Sprache. Auch auf jüdischer Seite hielt man den Atem an. Von Beginn hatte man die Reformation mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt. Bis Jerusalem hin wurden Nachrichten über die religiöse Umwälzung in Deutschland und der jüdischen Kreisen verbreitet. Der Weg des kleinen Augustinermönchs, der es mit der mächtigen Institution Kirche aufnahm, wurde mit unverhohlener Sympathie verfolgt. Und nun auch noch diese Schrift. Ganz neue Töne aus dem Mund eines Christen. Widerspruch gegen die Gräuelmärchen, Kritik an Ghettoisierung und Berufsverbot, Aufforderung zu Liebe und Freundlichkeit. Und tatsächlich, so vermeldeten jüdische Beobachter, ließ sich ein verändertes Verhalten von Christen gegenüber Juden feststellen. Neuerdings erlebte man wirkliche Freundlichkeit. Und Wallfahrtsorte, die sich an der Stätte behaupteter Judenfrevel gebildet hatten und etwa eine angeblich geschändete Hostie zeigten, wie zum Beispiel im mecklenburgischen Sternberg, starben in evangelisch gewordenen Gebieten einfach ab. Es schienen neue Zeiten im Verhältnis von Christen und Juden heraufzuziehen. Das war 1523. 1543, 20 Jahre später, kamen gänzlich andere Töne aus Wittenberg, die sich schon im Titel einer weiteren Schrift zum Thema Juden andeutet. Von den Juden und ihren Lügen. Hier heißt es, Zitat, ich rate, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht brennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, sodass niemals mehr ein Mensch davon einen Stein oder Schlacke sehen kann. Dass man auch ihre Häuser ebenso zerbreche und zerstöre. Dass man ihnen ihre Gebetbücher und Talmudisten wegnehme. Dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, weiterhin zu lehren. Dass man für die Juden Geleit- und Durchzugsrecht gänzlich aufhebe. Dass man ihnen den Wucher verbiete und alle Barschaft und Kleinodien aus Gold und Silber wegnehme. Dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen Dreschflegel, Axt, Harke, Spaten, Spinnrocken und Spindel gebe und sie ihr Brot verdienen lasse im Schweiße ihres Angesichts, wie es Adams Kindern auferlegt ist. Pfarrer und Prediger sollten ihre Gemeindeglieder warnen, Zitat weiter, dass sie sich vor den Juden hüten und sie meiden, wo sie können, allerdings ohne sie zu verfluchen oder ihnen persönlich Gewalt anzutun. Die Obrigkeiten aber, die Juden unter sich haben, sollen so vorgehen, wie zuvor aufgezählt. Ja, am besten sollten sie, Zitat, allgemeiner Klugheit der anderen Nationen wie Frankreich, Spanien, Böhmen und so weiter folgen. Sie sollen die Juden wie tolle Hunde hinausjagen. Kurz, Luther endet mit dem Ratschlag, zu verfahren wie die Länder ringsum, die Juden flächendeckend auszuweisen. Dann werde man endlich, Zitat, der unleidlichen, teuflischen Last der Juden entledigt sein. Wie ist es zu dieser radikalen Kehre gekommen? Luther selbst gibt als Grund für die Abkehr von seiner in der Schrift von 1523 vorgebrachten Sicht vor allem zwei Sachverhalte an, die er damals noch nicht gekannt habe. Zum einen habe er erfahren, dass Juden versuchten, unter Christen Proselyten zu machen, sie zur Einhaltung des Sabbats und zur Beschneidung zu bringen. Offenbar fühlten sie sich durch seine, Luthers, freundliche Lehre und Ratschläge geradezu ermutigt, nun ihrerseits aufzutrumpfen und unter den Christen zu wildern. Was der reale Hintergrund für die Annahme jüdischer Proselytenmacherei ist, lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Vereinzelt oder in kleinen Gruppen hat es dergleichen offenbar gegeben, von einer größeren Bedrohung aber konnte keine Rede sein. Auch für eine entsprechende ermunternde Wirkung von Luthers erster Judenschrift gibt es keinen Beleg. Zum anderen, so Luther, habe er erfahren, dass die Juden Christus nicht nur ablehnten, was ja allgemein bekannt war und auch er 1523 vorausgesetzt hatte. Vielmehr täten sie darüber hinaus etwas, was er damals nicht gewusst habe. Sie führten Lästerreden, Lügen gegen den Heiland, den dreieinigen Gott und die Gottesmutter Maria. Die erste einschlägige Erfahrung habe er bereits wenige Jahre nach, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, gemacht. Anlässlich einer Begegnung mit drei durchreisenden Rabbinern stellten diese fest, sie wollten mit dem, Zitat, Gehängten, Tola, also Jesus, nichts zu tun haben. Offensichtlich schockierte diese Schmähung des Gekreuzigten Luther zutiefst, sodass er lebenslang immer wieder, bis in die Schrift von den Juden und ihren Lügen hinein, auf die Episode zurückkam. Gerüchte und judenkritische Literatur, die er mittlerweile gelesen hatte, meist von Konvertiten stammende Literatur, führten zu weiteren Aufschlüssen derselben Art. Die Juden machten aus dem Namen Jesus, also Heiland, verunglimpfende Wortspiele. Sie bezeichneten Maria als Hure und nannten sie Dreckhaufen. Sie lästerten die Dreieinigkeit und bezeichneten die Trinitätslehre als Ausdruck von Vielgötterei. Und sie verfluchten Christus, sie verfluchten die Christen, wirfen ihnen erfundene Untaten vor und hofften, ihr eigener Messias werde die Christen eines Tages vernichten. Ob diese Vorwürfe im Einzelnen zu Recht erhoben wurden, kann dahingestellt bleiben. Dass die Juden gegen christliche Zentrallehren polemisierten, ist hingegen aus jüdischen Quellen quer durch das ganze Mittelalter belegt. Und es ist, wie ein jüdischer Historiker Alex Bein schreibt, auch völlig selbstverständlich. Denn mit der Bestreitung der Messianität, der christologischen und trinitätstheologischen Dogmen war unweigerlich ein Verständnis Christi, Gottes, Mariens gegeben, das diese in den Augen der Christen herabsetzte, wie polemisch oder sachlich das auch formuliert sein mochte. Umgekehrt galt ja dasselbe. Eine solche Situation war und ist mit dem Nebeneinander einander widersprechender Religionen zwangsläufig gegeben, und Luther hätte sich das auch 1523 schon vergegenwärtigen können. Nun stand es ihm jedenfalls vor Augen und er erklärte diese Situation für unerträglich. Gotteslästerung in ihrer Mitte, einen offenen Verstoß gegen das erste Gebot, könnten die Christen unmöglich dulden. Werde doch in der Heiligen Schrift, insbesondere im 2. und 5. Buch Mose, ausdrücklich geboten, jede Gotteslästerung zu beseitigen. Würden die Christen das nicht tun, machten sie sich mitschuldig an dieser schlimmsten aller Sünden, Gotteslästerung, und widersprechen dem Pauluswort im 1. Timotheusbrief: Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden. 1. Timotheus 5,22. Kurz, Zitat, dass die Juden nicht glauben wie wir, dafür können wir nichts. Man kann niemanden zum Glauben zwingen. Aber öffentlich, frei daher, vor unseren Augen, Nasen und Ohren, solchen Unglauben für recht zu rühmen und den rechten Glauben dagegen zu lästern und zu fluchen, das ist etwas anderes. Da ist unser Zusehen und stille Schweigen ebenso viel, als täten wir es selbst. Das heißt, wenn die Christen das zulassen, belasten die Juden, Zitat, sie mit ihren teuflischen, lästerlichen, grämlichen Sünden in ihrem eigenen christlichen Land. Aus dieser Diagnose folgt das Rezept. Es geht nicht darum, die Juden zu Christen zu machen. Zum Glauben kann man niemanden zwingen. Sondern es geht darum, sie an der Gotteslästerung inmitten der Christen zu hindern. Deshalb müssen ihre Synagogen und festen Häuser als Orte solcher öffentlichen Lästerung zerstört werden. Aus demselben Grund sind Talmude und jüdische Gebetbücher zu zerstören und ist jüdischer religiöser Unterricht zu unterbinden. Dafür zu sorgen, ist geradezu die Pflicht der Fürsten. Denn, Zitat, solches vor unseren Ohren in öffentlichen Synagogen, Büchern und Gebärden täglich geübt, können wir Christen in unserem eigenen Land, Häusern und Regiment keineswegs ertragen. Oder wir müssen Gott den Vater mit seinem lieben Sohn, mitsamt den Juden und um der Juden willen verlieren und ewiglich verloren sein. Da sei Gott vor. Wenn Luthers Rezept lautet, die Juden zwar persönlich glauben zu lassen, was sie wollen, ihnen aber alle Orte und Mittel öffentlicher Religionsausübung zu nehmen, sieht er bald, dass auch diese radikale Maßnahme das von ihm skizzierte Dilemma der Christen nicht löst. Selbst wenn man die Synagogen zerstört und allen öffentlichen Gottesdienst verbieten, Zitat, werden sie es doch heimlich nicht lassen. Und weil wir wissen, dass sie es heimlich tun, so ist es ebenso viel, als täten sie es öffentlich. Denn was man weiß, was heimlich geschieht und geduldet wird, ist doch nicht heimlich und wird gleichwohl unser Gewissen vor Gott damit beschwert. Kurz, auch so werden die Christen als zulassende Mitwisser von Gotteslästerung der fremden Sünde teilhaftig. In dieser Sicht ist es konsequent, dass Luther schließlich die Ausweisung als einzige wirkliche Lösung empfiehlt. Zitat, die Juden müssen gedenken in ihr Vaterland. Das ist der nächstliegende und beste Rat, der beide Part in solchem Falle sichert. So sehr die beiden Entdeckungen wiegen, die Luther als Gründe für die ihn von den Juden und ihren Lügen geforderte Behandlung der Juden nennt, Proselytismus und Gotteslästerung, gibt es doch noch ein mit beiden verbundenes drittes Motiv, das unbeirrte Festhalten der Juden an ihrer nicht-christlichen Deutung des Alten Testaments. Diese Tatsache ist Luther offenbar je länger, desto ärgerlicher geworden. Er, der als Bibelprofessor weit mehr alttestamentliche als neutestamentliche Schriften auslegte, für das Neue Testament war hauptsächlich Melanchthon zuständig, er verbrachte die letzten 10 Jahre seines Lebens am Katheder ausschließlich mit dem ersten Buch der Bibel, dem ersten Buch Mose, Genesis. Durch die Lektüre wissenschaftlicher Literatur wurde er tagtäglich darauf gestoßen, dass bei den Juden eine Auslegungstradition lebendig war, die das Fundament des christlichen Glaubens und der evangelischen Verkündigung in Frage stellte. Sein älterer Zeitgenosse Erasmus, der das auch wusste, zog die Konsequenz, der Kirche zu empfehlen, sie möge das Alte Testament als jüdisches Buch an den Rand schieben. Luther, für den das Alte Testament als erster Teil der Bibel der Christen nicht zur Debatte stand, reagierte hingegen mit immer nachdrücklicherer Betonung der christlichen Auslegung, wonach das Alte Testament nachweisbar auf Christus hinauslief. So ist auch der allergrößte Teil der Schrift von den Juden und ihren Lügen dem Nachweis gewidmet, dass der Messias, von dem das Alte Testament rede, eindeutig Jesus Christus sei und dass jeder, der das bestreite, dumm oder verstockt sein müsse. Um das zu zeigen, legte Luther im selben Jahr noch 2 weitere Schriften gegen die jüdische Interpretation des Alten Testamentes vor. Mit dem Kampf gegen die öffentliche Rede der Juden oder gegen ihr Aufenthaltsrecht kämpfte Luther zugleich gegen die Präsenz ihrer in seinen Augen falschen Schriftauslegung und die Gefahr, die von ihr für das Heil der Christen ausgehe. Auch, vielleicht vor allem deshalb, mussten die Juden verschwinden. Fürwahr, ein ganz und gar anderer Ton als 20 Jahre zuvor. Nicht, dass Luther die jüdische Schriftauslegung erst jetzt verfehlt erschienen wäre, nicht, dass er das Judentum erst jetzt für einen zutiefst falschen religiösen Weg gehalten hätte. Doch 1523 konnte er damit leben. Wenn es Juden gibt, die sich nicht bekehren, Zitat, was liegt daran, sind wir doch auch nicht alle gute Christen. Diese Gelassenheit ist dahin. Die ganze Stimmung des Aufbruchs ist dahin, als das Evangelium wundergleich wirkte, sich immer mehr ausbreitete und diese Erfahrung der Eigenmacht des Wortes Gottes es gleichgültig machte, mit rechnendem Blick auf die Adressatenseite zu sehen. Diese Zeiten sind vorbei. Mittlerweile hat man die Reformation organisiert und man hat sie eingepasst in den territorial-volkskirchlichen Rahmen, der vom Mittelalter her geläufig war. Den Rahmen der Christianitas, der christlichen Gesamtgesellschaft, die von Kirche und weltlicher Obrigkeit bei rechter Glaubenslehre und Praxis gehalten und vor falscher Lehre und Praxis geschützt wurde. Seit Mitte der 1520er Jahre fand Luther seine Aufgabe zunehmend als führende Autorität in dem Prozess, der die Rechte Christianitas nun innerhalb der protestantischen Gebiete verwirklichen sollte und der aus den evangelischen Gemeinden evangelische Landeskirchen werden ließ. Ziel blieb die Gemeinschaft der Gläubigen, die nur eine Gemeinschaft gläubiger Einzelner sein konnte. Doch sie sollte nun abgesichert werden, eingebettet und geschützt in einer Gesellschaft, die als Ganze das Vorzeichen der wahren Lehre und rechten kirchlichen Praxis trug. Da konnte für eine Gruppe, die das Christentum so fundamental in Frage stellte wie die Juden und das christliche Ganze durch gotteslästerlichen Kult religiös kompromittierte, kein Platz mehr sein, nicht einmal mehr im Rahmen der alten, auf Augustin gestützten Duldung als Bürger zweiter Klasse. So nutzte der alte Luther seine Autorität als Mitgestalter der neuen evangelischen Landeskirchen dafür, dass die evangelischen Territorien judenfrei wurden, sich dabei ohne Skrupel auch einst von ihm zurückgewiesener antijüdischer Gräuelmärchen bedienend. Er bestätigte und ermutigte seine kursächsischen Herren in ihrem Kurs der Judenvertreibung. Und er setzte noch auf seiner letzten Reise, die ihn nach Eisleben führte, wo es Juden gab, seine schwindenden Kräfte für dasselbe Anliegen ein. Am Schluss seiner letzten Predigt, am 15. Februar 1546 in der Eislebener Andreaskirche, die er nicht mehr zu Ende zu führen vermochte, beschwor Luther die Gemeinde, sich nicht durch Duldung der christuslästernden Juden ihrer Sünde teilhaftig zu machen. Juden müssten mit der Lästerung aufhören und sich zum Christentum bekehren. Zitat: Wo aber nicht, so sollen wir sie auch bei uns nicht dulden noch leiden, sondern sie austreiben. 3 Tage später war der Reformator tot. Als Menschen kurz nach der dritten Jahrtausendwende können wir die Sätze des älteren Luther über die Juden nicht ohne tiefe Beklommenheit lesen. Nicht nur, weil knapp 400 Jahre später in bis dahin unvorstellbarer Zahl Synagogen zerstört und Juden ihrer Häuser beraubt, um Hab und Gut gebracht und schließlich ermordet wurden, sondern weil die Entrechtung der Juden im Dritten Reich auch mit Berufung auf Martin Luthers späte Judenschriften legitimiert wurde. Nationalsozialisten, auch manche ihrer innerkirchlichen Bannerträger, die deutschen Christen, führten den Reformator als Kronzeugen an, der die Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens bestätige. Freilich verbanden sie ihre Berufung auf Luther mit einem Vorwurf gegen die evangelische Kirche. Diese habe Luthers antijüdische Schriften seit Jahr und Tag verschwiegen und immer nur die frühe Schrift von 1523 erwähnt, was natürlich auf jüdische Machenschaften zurückgehe. So tendenziös dieser Vorwurf ist, verweist er doch auf einen bemerkenswerten Sachverhalt. In der Tat spielten Luthers späte antijüdische Schriften jahrhundertelang in der evangelischen Theologie und Kirche nur eine marginale oder gar keine Rolle, waren sie lange Zeit als Einzelne gar nicht mehr nachgedruckt, den meisten auch gar nicht mehr bekannt. Selbst ein Dietrich Bonhoeffer, der 1933 zugunsten der Juden schrieb und sich dafür auf Luther berief, kannte offensichtlich nur die Schrift von 1523. Und nicht wenige Juden des 19. und frühen 20. Jahrhunderts waren begeisterte Luther-Verehrer. Eine kontinuierliche Rezeptionsgeschichte der Schrift von den Juden und ihren Lügen vom 16. bis ins 20. Jahrhundert gab es also nicht. Hitler, Goebbels und so weiter kamen nicht durch deren Lektüre auf ihre antisemitischen Ideen. Auch darf man die Differenzen zwischen diesen Ideen und Luthers judenfeindlichen Aussagen nicht übersehen. Seine Endlösung war die Massenvertreibung, nicht der Massenmord. Und sein beherrschendes Motiv war religiöser, nicht rassebiologischer Art. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist mit keinem Argument die Tatsache beiseite zu schieben, dass die Aussagen Luthers sich der nationalsozialistischen Propaganda dienstbar machen ließen. Denn auch seine Vision war schließlich ein Land ohne Juden, zu erreichen, wenn nötig, mit Gewalt. Der Berliner Professor Ernst Wilhelm Hengstenberg, einer der wenigen Theologen, die im 19. Jahrhundert Luthers späte Judenschriften zur Kenntnis nahmen, schrieb dazu, Zitat, diese Schriften sind geeignet, uns den Unterschied klarzumachen, der bei allen bleibenden Verdiensten des Reformators gleichwohl zwischen ihm und den Aposteln besteht. Und sie zeigen uns, wie zweifelhaft es wäre, solch einem Meister unbedingt und ohne Prüfung durch die Schrift zu folgen. Martin Luther hätte dieser Einschätzung seiner Person wohl kaum widersprochen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.